Da soll mal jemand behaupten, bei Historikern würde es nur um die Vergangenheit gehen. Ich war Ende 2025 meiner Zeit tatsächlich um ein ganzes Jahr voraus. Der Hintergrund. Ende Dezember hatte ich den ersten Teil des Saisonrückblicks mit Olli Martini hochgeladen, mit dem Plan, den zweiten Teil samstags online zu stellen. Das war dann auch so vorgesehen, allerdings hatte ich mich im Datum geirrt. Ich hatte, weil es ja Ende des Jahres 2025 war, komplett falsch gedacht und Dezember 2026 eingegeben, weil im Kopf durch die ganzen Termine irgendwie schon alles auf das neue Jahr eingestellt war. Als das dann alles online sein sollte, saß ich allerdings schon im Flieger irgendwo über dem Atlantik. Dann begann das neue Jahr und die Zeit verging. Als ich die Tage was zu der, zu einem guten Teil vollkommen eskalierten und teilweise auch komplett sinnfreien Diskussion über die Terminverschiebung von NLS 2 sagen wollte, fiel mir auf, dass es auf die Episode mit Teil 2 ja gar keine Zugriffe gegeben hatte. Und dann fiel mir das mit Dezember 2026 auf. Von daher ein großes Sorry von meiner Seite, jetzt sind wir ja in 2026 und ihr bekommt jetzt den zweiten Teil des Gesprächs mit Olli Martini. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, schaut mal in der Episodenliste in eurem Podcatcher bei Ende Dezember 2025. Daher gilt auch wie beim ersten Teil, alle Aussagen von Olli und mir sind Stand Mitte November, als wir das Ganze aufgenommen haben, Mitte November 2025. Das betrifft dann zum Beispiel die DNLS-Termine im Dezember. Das betrifft zum Beispiel auch den Frikadelli-Weihnachtsmarkt, der von dem Zeitpunkt aus gesehen ja noch in der Zukunft lag. Beim Rest geht es ja um die vergangene Saison sowie einen Ausblick auf 2026. Das dürfte also weiterhin alles recht aktuell sein. Auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Olli Martini und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören bei Teil 2 des Saisonrück- und Ausblicks mit Olli Martini. Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. Und damit sind wir zurück zu Teil 2 des Interviews des Saisonrückblicks zusammen mit Olli Martini. Wir waren fertig geworden mit dem 24-Stunden-Rennen, was dieses Jahr ja einiges zu bieten hatte und wie gesagt generell einfach eine tolle Veranstaltung war. Also ja. Ich glaube, das war ein Fest des Motorsports.
Ja, ne? Definitiv. Wir hatten zum Ende vom Teil 1 ja intensiv drüber gesprochen, noch ein paar negative Anmerkungen von mir, aber zu 99% war es ein fantastisches, ein überragendes, ein tolles Wochenende. Und das soll einfach nochmal im Vordergrund stehen, dass es einfach gigantisch war und ich mich jetzt schon tierisch und drauf freue auf nächstes Jahr.
Auf jeden Fall, das ist immer definitiv ein Muss. Ist nächstes Jahr mein 20. 24-Stunden-Rennen und bei dir schon ein paar mehr, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass du schon länger dabei bist, sagen wir mal so.
Also als Kommentator müsste dann 11. Mal sein. Ich glaube 2016 war ich das erste Mal als Kommentator dabei. 24-Stunden-Rennen bin ich erst relativ spät dazugekommen. Als Zuschauer ja von Kindheit an,
klar,
logischerweise, wüsste nicht, dass ich mal ein Rennen nicht gesehen habe. Ja. Also von daher, ja. Habe aber, muss dazu sagen, nie irgendwie gezeltet oder sowas, weil so ein bisschen Bequemlichkeit auch als junger Kerl war mir mein Bett doch immer noch heilig.
So. Ich habe einmal beim 24-Stunden-Rennen im Auto gepennt, auf der Stallstrecke. Das heißt, ich bin permanent von der Rückbank runtergekullert. ich muss dazu sagen, Respekt vor allen. Und das ist ja auch mega, was sich Fans da über die ganze Woche aufbauen. Und vor allem, wie sauber das dann danach auch ist, im Vergleich, sagen wir mal vorsichtig, zu anderen Veranstaltungen. Aber Camping war noch nie mein Ding. Deswegen kann ich das verstehen.
Dienstag vom 24. war ich oben am Arno Forst, ein paar Bekannte von mir, der Daniel und der Fuzzi. Und die hatten da wirklich perfekt aufgebaut. Das war mega, was die da hatten. Und hab dann 2-3 Bier mit den Jungs getrunken und Würstchen gegessen. Und hab dann gesagt, ja, ich komme aus Wimbach wohlgemerkt. Mhm. Das heißt, 3 Kilometer bis nach Hause. Ich habe gesagt, gut, aber schlafen du da zu Hause? Nee, nee, wir schlafen nie. Er sagt, okay, aber morgens mal kurz heim, duschen, richtigen Klo und so. Nee, alles hier oben. Sag, seid ihr bekloppt oder was? Ihr wohnt 3 Kilometer weg und habt eine vernünftige Dusche. Nee, gehört mit dazu. Wenn, dann wollen wir richtig erleben, richtig mitmachen, etc.
Du, Urlaub, fand ich mega. Urlaub von zu Hause, ganz nah an zu Hause, ne?
Ja.
Genau. 24-Stunden-Rennen war dann vorbei und dann kam es zu einer Veranstaltung, die mal das Podium ganz anders gefüllt hat, nämlich mit dem Max Kruse Golf, einem M4 GT4 und der Toyo Supra GT4. Veranstaltung, die wir zum ersten Mal hatten, nämlich die NLS Light. Klar, das war kurz nach dem 24-Stunden-Rennen, da wäre es für das ein oder andere, gerade SP9, GT3-Team, auch ein bisschen schwierig geworden, weil da natürlich, ich meine, die Autos werden ja komplett zerlegt und nochmal Revision und alles Mögliche gemacht. Aber es war auch gleichzeitig mal der Fokus auf den wirklichen Breitensport, auf den Breitensportteil in der NLS, plus dann natürlich auch die Möglichkeit, unter einer anderen Lizenzvorbestimmung, Permit, dem ganzen Spaß da, sagen wir mal, auch mit dem Blick auf Teilnehmer aus der RCN da bei der NLS Light teilzunehmen. Wie war so deine Wahrnehmung der Veranstaltung? Wie ist dein Blick auf das Konzept und wie ordnest du die Starterzahlen bei der NLS Light ein?
Also das Wochenende an sich fand ich fast das beste Wochenende überhaupt, weil es war so eine tolle Atmosphäre, so entspannt, so cool, so locker. Wenn du durchs Fahrerlager gegangen bist, einfach, die waren alle so gut gelaunt und es war eine unglaublich tolle Atmosphäre. Kollege Uwe Winter hat abends die Siegerehrung gemacht, der sagte, so eine Stimmung hat er da noch nie erlebt, also positive Stimmung. Mhm. Also das war schon mal klasse. Die Idee dahinter fand ich auch toll. Es gab ja oft genug so diese Stimmen, die gesagt haben, oh, blöden GT3, zieht die mal weg und dann haben wir wieder unsere Basis, wie die VLN früher war. Wenn man dann sich das Ergebnis anschaut, sowohl bei den Starterzahlen, als auch bei den Zuschauerzahlen vor Ort, als auch bei den Zuschauerzahlen im Livestream, wir können ja auch die Zahlen dann ablesen und so weiter, muss man ganz klar sagen, nee, man kann es nicht machen ohne GT3. Es juckt die Leute nicht. Man muss es leider in aller Härte so sagen, ohne GT3, ohne Cup Porsche kriegst du nicht genug Zuschauer hier oben hin. Und deshalb war das auch, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die VLN mit dieser NLS-Light-Veranstaltung, denke ich mal, nicht unbedingt die allergrößten Gewinne eingefahren hat. Klar, eher im Gegenteil. Und das ist auch der Grund, warum man das jetzt für nächstes Jahr nicht geplant hat. Ich weiß aber auch, dass es nicht endgültig vom Tisch ist. Dass man schon sagt, die Idee dahinter, die ist eigentlich gut, die passt, die irgendwie, vielleicht muss man ein paar Stellen anders machen, ein paar Sachen anders machen oder so. Die Grundidee ist gut, aber es ist noch nicht angekommen. Es war vielleicht auch noch nicht zu bekannt, das Ganze. Es ist irgendwie leider ein bisschen so unterm Radar geblieben, unterm Schirm geblieben, das Ganze. Und ich hoffe, man findet für 2027 dann wieder so eine Lösung in diese Richtung. Wäre schön, weil ich fand das Konzept klasse. Aber wie gesagt, hat leider finanziell, denke ich mal, war es eher ein Flop.
Und da muss man ja sagen, ob das jetzt gut für den Sport ist oder nicht, die VLN, also als Veranstalter der NLS, ist ja jetzt auch kein Unternehmen, wo irgendwie, keine Ahnung, Millionen hinten dran stecken. Die müssen da auch schon schauen, was funktioniert, was nicht. Jetzt muss man dazu sagen, so manche, wenn wir mal das 1000-Kilometer-Rennen sehen, war ja in manchen Jahren größer am Nürburgring als der große Preis von Deutschland. War in manchen Jahren auch, was nicht nur die Zuschauer und was die Teilnehmer und die Fahrzeuge angeht, sondern auch die Fahrer selber, war das ja eine gigantische Veranstaltung. Gab es 53 zum ersten Mal, 54 dann erstmal nicht, weil zu wenig Zuschauer vorher. Also das heißt, manche Veranstaltungen brauchen ja mal 1, 2, 3 Jahre, um so ein bisschen anzulaufen, um sich da auch zu etablieren in dem ganzen Gefüge. Jetzt muss man dazu sagen, man hat ja nicht von vornherein am Anfang der Saison gesagt, wir machen mal eine NLS Light, sondern das war ja mit der Nähe aufgrund der Termine direkt 2 Wochen nach dem 24-Stunden-Rennen, wie eben schon gesagt, ist vielleicht so auch so ein bisschen aus der Not geboren. Ich muss allerdings in einem Punkt sagen, und da sind wir wieder bei der berühmten Facebook-Kommentarspalte. Die ganzen Leute, die den ganzen Tag sagen, ja, nur die kleinen GT3 weg, dies und das. Zwei Fragen. Erstens, gebe ich dir vollkommen recht, wo wart ihr bei NLS Lite? Punkt zwei, wo seid ihr bei der RCN? Weil da fahren doch Breitensportteams. Ja, das ist doch Breitensport, wie ihr es definiert. Also nichts gegen Breitensport, nicht falsch verstehen. Es geht nur darum, dass diese Diskussion dann irgendwie keinen Sinn macht, wenn dann auch mal ein reiner Breitensport gemacht wird und die SB9, die Cup 2 und alle sind weg. Und dann ist das Ergebnis von den Nennungen her und auch von den Zuschauern, ob zu Hause oder an der Strecke, dann relativ dünn. Das hat mich auch überrascht, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Das also absolut. Ich fand es eine coole Veranstaltung. Wie gesagt, schade, dass kein Heli dabei war. Das wurde aller, macht ja Sinn, weil das wäre nochmal ein massiver Kostenpunkt gewesen. Auf der anderen Seite hatten wir aber viele tolle Onboards. Und es gab auf der Strecke richtig Stimmung und richtig Spannung. Also das muss man definitiv sagen.
Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, vom Rennen her klasse. Stimmung war gut. Und es waren halt auch dann wirklich auch mal andere ein bisschen mehr im Fokus. Und wenn man es nochmal wiederholt, müssen wir vielleicht nochmal so ein klein bisschen an den Schrauben vom Reglement drehen. Soweit ich weiß, hatten die GT4-Fahrzeuge, so Kresek, die ja dann Zweiter geworden sind, ein bisschen Nachteil mit den Mindeststandzeiten im Vergleich zum Kruse Golf. Ja, aber das sind, ich sag mal, gut, für die waren es keine Kleinigkeiten, aber ich sag, für das Gesamtprojekt kleinere Stellschrauben, die man ein bisschen anpacken müsste, wenn man es nochmal macht. Aber wie gesagt, ich bin komplett bei dir. Tolle Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Jeder, der oben war, hat es genossen. Ich hatte, ganz ehrlich, bin ich ehrlich genug, als ich morgens mit Uwe Winter dann in der Kabine war, sag, oh, wird heute ein harter Tag, waren, ich glaube, 67 Nennungen, irgendwie sowas.
Ja, irgendwie um den Dreh, ja. 70, 80.
Ich habe gesagt, das wird zäh heute, dann ohne Heli, und hoffentlich kriegen wir die Sendung gut rüber. Aber hey, wir hatten, selbst Uwe und ich, wir hatten so einen Spaß daran, das zu kommentieren, das mitzuerleben und dass du halt, wie gesagt, auch mal die Interviews mit anderen hast, die Onboards aus anderen Autos hast, nicht immer die, wir haben auch nicht immer die gleichen, das wäre jetzt zu negativ für die sonstige Berichterstattung, aber es wurde noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen, noch ein bisschen mehr in die Tiefe für die sogenannten Kleinen. Das war toll, das hat mir, wie gesagt, super gut gefallen, Stimmung war fantastisch und ich glaube, wir haben auch eine wirklich richtig gute Sendung auch hinbekommen, so mit Bildschnitt, mit Ausgewogenheit, wer wie oft im Bild war und so. Ich glaube, das war auch sehr, sehr ausgewogen, sehr gleich und von daher war echt eine tolle Veranstaltung.
Ja, absolut. War dann, sagen wir mal, das letzte Rennen, bevor es dann in der Saison auch ein bisschen, bevor die Verschiebungen kamen. Denn dann sind wir schon Mitte August mit, ich muss auf der Liste gucken, wie es hieß, dem 6-Stunden-Ruhr-Pokalrennen. Das war, wenn ich mich da hier Mitte August, wenn ich mich richtig erinnere, war das dann das erste Rennen, wo es eine Zeitplanverschiebung aufgrund von Nebel gab. Denn ich erinnere mich, dass ich da durch die, ich glaube, es war da, dass ich durch die
Boxen. Stimmt, da hatten wir dann anstatt 6 Stunden nur ein 4,5-Stunden-Rennen.
Genau, und bin durch die Boxengasse gelaufen. Und also da war ja dann Startaufstellung, alles verzögert. Ich laufe durch die Boxengasse auf einmal, weil du ihn eben so angesprochen hattest, was die Interviews angeht. Auf einmal steht Patrick Simon vor mir, drückt mir ein Mikro in die Hand und meint, so, dein Historieteil, jetzt. Lass dir so viel Zeit, wie du willst. Und ich so, okay, ich in 2 Minuten, ja, weil ich meine, ich kann das ja, das ist nicht das Ding, aber nicht, hier hast du ein Mikro, viel Spaß. Nichts gegen Patrick, fand ich eine urkomische Situation. Hab dann, weil ich gerade noch, du hast dann ganz andere Gedanken im Kopf, dies und das. Bist gerade irgendwo, keine Ahnung, noch beim Mittagessen von gestern und dann halt auf einmal dies und das. Das war gerade hier, wo die landespolizeiliche Baugenehmigung kam und wo hier das Ganze als große Notstandsarbeit, Beschluss vom Wohlfahrtsministerium, dies, das. Und dann war das ein Rennen, was eine Neuerung brachte, denn zum ersten Mal auf dem Podium ein Mustang. Wir hatten Doppelsieg, also den zweiten Falken-Doppelsieg in der Saison, die ja schon bei Lauf 1 einen Doppelsieg hingelegt hatten. Und dann war auf einmal der Mustang auf dem Podium. Und sind wir mal ehrlich, so wie das Auto Welche Fahrdynamik das Auto am Anfang der Saison gezeigt hat, war für mich das schon positiv überraschend, den Mustang so früh auf dem Podium zu sehen.
Ja, die haben sich wirklich von Rennen zu Rennen gesteigert und es gab da viele, viele Probleme anfangs, viele Stellschrauben, hat der Frank Stippli auch immer wieder im Interview gesagt, wie lange es gedauert hat, den Audi A8 da hinzubringen, wo er war. Und er sagt, bei dem Mustang ist es ähnlich, man hat 3-4 Sachen, die man mehr oder minder gleichzeitig angehen muss. Und normalerweise, wenn du so ein Auto entwickelst, dann fängst du erstmal an und sagst so, jetzt gucken wir erstmal Fahrwerkssetup, Zugstufe, Druckstufe etc. Und wenn die gut ist, dann gehen wir an den nächsten Punkt, dann gehen wir an die Servolenkung. Wenn die springt, dann gehen wir an die Bremsen. Und hier war es halt so, man musste wirklich mehr oder minder, weil es halt alles dann doch relativ kurzfristig kam, nicht eins nach dem anderen, sondern alles auf einmal machen. Die haben letztes Jahr im November war das, so Zeit wie jetzt, hatten die ersten Testfahrten auf der Nordschleife. Weiß ich noch ganz genau. Ich habe zu Hause im Homeoffice gesessen, habe die Geräusche gehört von oben, habe gedacht, aha, das Geräusch kenne ich nicht. Bin dann mal nach Breitscheid gefahren, habe gesehen, die waren am Testen. Mhm. War folgendes Problem bei denen. Hatten die Nordschleife gemietet, wollten testen, Erfahrungen sammeln, Fahrwerk etc. Und da war aber von, ich sag mal, soweit ich weiß, war von Brünnchen bis Quiddelbacher Höhe ganz dichter Nebel. Mhm. Die wollten aber ihr Testprogramm abziehen. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir von Brünnchen bis Quiddelbacher Höhe, fahren wir langsam. Die waren ja auch allein auf der Strecke, haben wirklich die Strecke allein gemietet. Und dann fahren wir wenigstens das Stück dann, wie gesagt, Adenauer-Vochs oder irgendwo ab da, wo frei war, oder Quiddelbacher Höhe, wenigstens von da bis zum Brünnchen freies Fahren und Daten sammeln, Erfahrungen sammeln. Und da waren auch die ganzen Werksfahrer mit dabei. Ich glaube, der Mies war da, Dirk Müller und so. Und dann Hauptsache fahren, obwohl sie keine Rundenzeiten, nichts, aber fahren, Daten sammeln. Und so fing das Projekt an vor einem Jahr. Und dann Stück für Stück immer mehr. Und ich habe gehört, die hatten Anfang der Saison Riesenprobleme, insbesondere mit der Servolenkung. Mhm. Hatte, glaube ich, auch der Frank Stippler mal im Interview gesagt, die teilweise unvorhersehbar ein- oder ausgesetzt hat. Die haben die Kurve eingelenkt und auf einmal war die Servo weg. Und dann ist das Auto...
Er versetzt ja dann.
Und dann, die hatten massives Untersteuern auch und. Da kam so viel. Dann weiß ich, da hatte der Frank Stippler, der Vincent Kolb und der Hubert Haupt, das sind die drei längsten im Team, alle so einen guten 1,90 Meter, würde ich mal sagen, die hatten ein Riesenproblem mit der Sitzposition. Weil bis dato alle Testfahrten wurden von den, ich sag jetzt mal, Normalgroßen gemacht, wie Dennis Olsen, Christopher Mies etc. Und die hatten Riesenprobleme mit der Sitzposition, konnten aber auch keinen anderen Sitz reinbauen, weil der zertifiziert oder homologiert sein muss. Und auch das war wieder so ein Problem. Und da kamen so viele Sachen, dass die dann es geschafft haben, ja, wie du sagst, dann zum 6-Stunden-Rennen schon mal aufs Podium zu kommen, nachher sogar das Rennen zu gewinnen, ja. Das eine mit der Bestzeit beim allerletzten Rennen. Also der Ford ist auf einem richtig guten Weg und es freut mich insofern zum einen mal wieder was anderes, ein anderes Fabrikat vorne mit dabei und vor allem halt auch, weil HRT halt auch ein Team ist, die auch nach dem 24-Stunden-Rennen noch kommen und mitmachen.
Absolut. Ja.
Und das freut mich. Ich habe mich auch im Stream ja oft genug darüber geäußert, wie toll ich das finde, dass Falken seit Jahren oder fast schon seit Jahrzehnten fast alle NLS-Rennen mitmachen.
Also wenn die keinen guten Grund haben, dann sind sie dabei.
Und dann mitmachen. Und das finde ich lobenswert. Deshalb gönne ich denen jeden Erfolg, den die haben. Und das hat mich auch für HRT dann gefreut, dass sie das auch hinbekommen haben, zu sagen, hier, wir sind vor Ort und wir machen das. Wir machen weiter, weil wir haben das große Ziel natürlich, 24-Stunden-Rennen zu gewinnen. Ob das jetzt 26 schon klappen kann oder wird oder 27, aber das ist die klare Zielrichtung, muss man ja logischerweise sagen. Alles andere würde den Aufwand ja auch nicht rechtfertigen.
Absolut. Und dann kam ja schon bei dem Sonntag vom Doubleheader, kam ja dann auch der Sieg konkret. Das war dann das Reinoldus-Langstreckenrennen. Da ging es dann mit der Nummer 6 direkt mal ganz oben aufs Podium. Aber das Wochenende war ja von zwei Diskussionen geprägt. Eine war ein bisschen kleiner, die haben wir jedes Jahr. Die hat sich eher so in die Fanforen oder auch auf Facebook verschoben. Das andere war eine öffentliche Diskussion. Kommen wir erstmal zur Diskussion, dass Leute sagen, Doubleheader sind Käse, das ist alles viel zu stressig. Wenn du samstags einen Ausfall hast, dann geht dir direkt noch ein weiterer Lauf flöten. Andere sehen aber auch sehr positive Punkte beim Thema Doubleheader, also ein Wochenende zwei Rennen. Wie siehst du das?
Die Mischung macht es aus. Also ich kenne auch die Stimmen, die sagen, das ist für uns als Team zu anstrengend. Wir müssen die Mechaniker übers Wochenende da behalten. Wenn dann was ist, müssen wir, je nachdem, sind ja nicht alle Teams hier direkt in Mois bei dem Gewerbegebiet untergebracht. Je nachdem, wenn was ist, müssen wir dann in der Box oben reparieren etc. Ist schwierig für uns. Es gibt aber genauso viele oder eher noch mehr Teams, die sagen, wenn es dann umgeht, machen wir fünfmal im Jahr einen Doubleheader. Dann brauchen wir nur fünfmal im Jahr zum Nürburgring zu kommen, ja, die Anreise zu machen. Und ob ich jetzt eine Übernachtung für meine Teams oder meine Mechaniker habe oder zwei, macht dann in dem Moment nicht mehr den ganz großen Unterschied. Aber vor allen Dingen, und das ist, denke ich mal, das Entscheidende, wir hatten es ja auch beim Doubleheader im September gesehen, da kommen Teams, da war ein Team mit drei Argentiniern, die gekommen sind.
Japaner,
da
waren viele dabei.
Japaner und hier die beiden Jungs aus Australien, respektive Neuseeland. Ich glaube, sind Neuseeländer, fahren mit australischer Lizenz oder andersrum. Ich habe es wieder vergessen. Die sogar gewonnen hatten, die Klasse der M240er-Klasse gewonnen. Wo da hatte doch in der letzten Kurve im Hohen Rhein-Schikane gab es dann noch den Unfall beim Zweikampf. Die haben gewonnen. Die sind extra gekommen, weil die sagten, da können wir mit einmal fliegen von Neuseeland oder von Australien, können wir zwei Rennen fahren sogar.
Ja, richtig.
Und deshalb finde ich diesen Doubleheader für viele gut. Es gibt ja dann in dem Sinne zwei Stück mit dem Quali-Rennen halt dazu, wo ja auch ein Doubleheader ist, plus dieser Doubleheader im September. Ich finde es eine sehr gute Sache, gibt die Chance für Teams von auswärts, die nicht die gesamte Saison fahren, mit einmal zum Nürburgring zu kommen, zum Nürburgring zu fliegen, aus Argentinien, Neuseeland, Japan, woher auch immer, zwei Rennen zu fahren. Und die halt die gesamte Saison fahren, die haben ja über das Jahr verteilt dann immer wieder ihre Rennen, haben an dem einen Wochenende dann vielleicht ein bisschen mehr Stress. Aber ich bin klar für Doubleheader, zumindest mal, solange es bei den beiden jetzt bleibt. Ansonsten, wenn es, was ich sagte, manche Teams, die sagen, am liebsten wären uns fünf Doubleheader und fertig, dann wäre auch, hätten wir nur fünf Rennwochenende.
Ja,
so
ja.
Haben wir, ich glaube, an acht Rennwochenenden 10 Läufe. Oder ja doch, so ist es. Achtmal NLS plus der Quali-Rennen. An acht Wochenenden 10 NLS-Läufe. Und das finde ich schon eine starke Sache. Das,
absolut.
Und so ist die Aufteilung gut. Also ich bin klar pro Doubleheader, solange es nicht mehr werden.
Und wir erinnern uns auch sehr gerne nicht aufgrund der medizinischen Außenbedingungen, sondern weil da noch die Corona-Situation war, sondern wir erinnern uns noch, ich glaube, das war sogar der erste Doubleheader, den man gemacht hat, 2020.
Ja.
War das, glaube ich, das erste Mal, wo noch das berühmte Sofa zum einen Lauffeuer irgendwann um die Nordschleife ging und dann auch in der Boxengasse, in dieser Fahrerlager-Boxengasse stand.
Ja.
Ja, das war schon, da erinnern wir uns gerne dran. Aber nee, also ich bin auch ein Doubleheader-Freund, vor allem, weil dann auch Samstagabend eine schöne Stimmung im Fahrerlager ist, weil irgendwie ist dann alles so, ja, nee, jetzt haben wir alles einmal durchgemacht, jetzt warte man noch auf morgen. Es ist nicht die Freitagabend Fahrerlagerstimmung. Es ist besser.
Ja.
Und das ist natürlich schön.
Ja, und ich habe auch Arbeitskollegen, ich arbeite ja in Frankfurt, Kollegen, die von da kommen oder auch Kollegen, die am anderen Standort, ein Kollege in Regensburg, der dann auch Interesse dran hat, weil er halt über mich mitbekommen hat, was er arbeitet, wo ich sage, dann komm doch mal hoch zum Nürburgring. Und der kommt dann halt auch an diesem Doubleheader-Wochenende, weil er sagt, dann kann ich halt mit einmal fahren, sogar zwei Rennen gucken.
Mhm.
Als Zuschauer. Das ist jetzt nicht nur, was ich eben sagte, für die Teams, die von weit her kommen, sondern auch als Zuschauer, die dann vielleicht freitags schon kommen, sich freitags mal das antun, ein bisschen durch die Boxengasse laufen und dann Samstag und Sonntag schön an die Strecke. Und wie du sagst, abends irgendwo dann, ob du jetzt im Fahrerlager bist, da dein Bierchen trinkst, mit vielleicht sogar mit dem Team zusammen oder in irgendeine der Kneipen, Restaurants, rundherum geht. Stimmung ist ja dann schon gut und macht auch Laune. Triffst auch dann so bei einem Samstagabend von einem Doubleheader in Adenau, in jeder Pizzeria, triffst du auch Leute aus dem Umfeld der Rennszene.
Mhm.
Und das macht ja auch dann Laune und ist auch für die Zuschauer, denke ich mal, auch eine schöne Sache. September ist ja meistens das Wetter noch einigermaßen gut, dass du auch dann vielleicht auch mal abends draußen sitzen kannst. Und deshalb ganz klar pro Doubleheader.
Absolut. Und der Doubleheader hatte ja auch noch eine Neuerung, nämlich das war das Samstag war das Permit-Rennen von Franz Herrmann, dann auch wirklich unter dem richtigen Namen genannt, nämlich Max Verstappen. Da gab es dann ein bisschen Diskussion, ob muss man das jetzt gelten lassen, dass er nur auf einem Auto gefahren ist. Die Diskussion halte ich für kompletten Kappes, passt so, da gab es auch keinen Promi-Bonus, meiner Meinung nach. Aber viel wichtiger war, warum muss überhaupt ein Formel-1-Fahrer eine Permit machen? Und das wurde natürlich auch auf großen Portalen diskutiert, aber da wurde relativ schnell gesagt, naja, weil es halt jeder machen muss, weil es ist halt die Nordschleife in einem Langstreckenrennen und das ist ein ganz besonderes Gefüge. Wie siehst du das Ganze? Ja.
Es ist nicht nur, weil es die Nordschleife ist, die Besonderheit der Permit ist halt Multiclass-Racing. Mhm. Das ist das Thema. Und dass der Verstappen fahren kann, das hat er ja bei den Testfahrten im April oder Mai, als es war, ja mehr als deutlich bewiesen, wo er schon eine 748 gefahren ist. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden, hat er dann noch später bewiesen, dass er fahren kann. Aber es geht einfach auch darum, das zu verstehen, was machen die anderen, was macht so ein Clio-Fahrer, ein Toyota GT86-Fahrer oder ein 325er E90. Wie fahren die, was haben, wie fühlen die das? Und wer sich das Rennen von Max Verstappen angesehen hat im Ferrari, dann im GT3, wir hatten permanent die Onboard laufen gehabt auf einem unserer Monitore. Ich habe viel geguckt, habe es mir auch teilweise nachher nochmal im Relive extra nochmal angeschaut. Wenn man sieht, wie rücksichtsvoll der gefahren ist, der ist an Stellen, Bell-of-S zum Beispiel, ist so eine typische Stelle, da kann nur ein Auto fahren, da kannst du nicht zu zweit nebeneinander. Da hat er zweimal wirklich volle Lotte in die Bremsen gehauen, um an so einem BMW oder dem BMW 325 was nicht zu bauen, sondern zu warten bis zur Anfahrt Schwalbenschwanz. Ähnliche Situation hat er mal gehabt in der Fuchsröhre runter, wo er mal auch wirklich volle Lotte in die Bremsen ist. Er hat an einer Stelle, da ist er mit zwei Rädern aufs Gras, Kesselchen hoch. Da ist er mal so ein bisschen drüber. Aber er hatte diesen Respekt vor diesem Thema Multiclass Racing, sich auch an den entsprechenden wichtigen Stellen zurückzuhalten, nicht reinzuhauen, weil er halt auch durch diese Permit-Fahrerei gelernt hat, wie schwierig das ist mit so einem, er ist ja mit dem Cayman gefahren, wohlgemerkt ein Permit B Cayman dann, Rundenzeiten knapp über 9 Minuten, dann zu merken, wenn dann Leute an dir vorbeiknallen, die eine Minute schneller fahren, wenn dann so ein Stippler im Mustang kommt oder ein Nico Menzel im Falken Porsche, wenn die an ihm vorbeifliegen im Cayman, da hat er erstmal gemerkt, was das bedeutet. Und deshalb finde ich, bin ich ein absoluter Befürworter der Permit, dass zumindest mal ein-, zweimal oder mal mitzuerleben. Da hat man jetzt gesagt, 8 Runden muss er fahren im Rennen, damit das Zählergebnis war, glaube ich, noch egal. Jetzt gibt es ja für nächstes Jahr noch eine Neuerung, dass man für die Permit B zu erlangen reichen, auch so und so viele Teilnahmen in der DNLS, also im Simracing, kannst du auch zumindest die Permit B schon mal fahren. Aber die Permit A musst du auf der Strecke in einem Permit B-Fahrzeug machen. Bin ich ein absoluter Befürworter der ganzen Regel und ich glaube, besseres Pro-Permit gibt es nicht als die Tatsache, nicht nur das Verstappen es gemacht hat, sondern die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Ich weiß vom Andy Gulden, der hat ja mit ihm freitags dann dieses Training gemacht, mit ihm erstmal im Büsschen rumgefahren, anschließend dann hinterherfahren und er sagte, die sind gefahren und der hat an Stellen gesagt, hier halt mal hier an, muss ich mir angucken. Dann hat er sich dann angeschaut, wie der Curb aussieht, ob da eine Bodenwelle ist, wie überhöht die Strecke ist, etc. Der hat das wirklich so akribisch gemacht, auch die Vorbereitung. Der ist nicht hingekommen, hat gesagt, hier bin ich bin der Superstar. Gulden, wer bist du denn, was willst du mir denn erzählen? Der hat den Gulden Löcher im Bauch gefragt. Der Andi hat mir gesagt, der hat mich mehr gefallen als mein Sohn zu Hause, wenn es um die Hausaufgaben geht. Der war also wirklich richtig interessiert. Der wollte das unbedingt dem, nicht, weil er es musste, sondern weil er es wollte. Und bessere Werbung pro Permit gibt es nicht. Und deshalb, ja, es wird jetzt nochmal überarbeitet. Ich glaube, die Rundenanzahl wird nochmal ein bisschen runtergedreht oder wie auch immer. Aber grundsätzlich alles richtig mit dieser Permit. Und es ist nicht, wie viele sagen, nur eine reine Gelddruckmaschine für den DMSB. Nee, es hat schon einen Hintergrund und einen Sinn, dass man die so macht.
Absolut. Und ich glaube, der Einzige, der sich wirklich nicht irgendwie negativ oder wertend zu der ganzen Permit-Sache geäußert hat, war tatsächlich Max Verstappen selber. Genau. Der ist halt einfach gefahren, hat gedacht, ja, muss ich machen. Vor allem dann gewinnt er ein Formel-1-Rennen, macht die Permit am Wochenende drauf, dann gewinnt er noch ein Formel-1-Rennen, dann gewinnt er hier im GT3 und dann fährt er Wochenende drauf nochmal Formel-1. Das heißt, er hat ja auch einen Terminkalender ohne Ende. Ja, und also das muss er erstmal so einbauen.
Der ist bei dem Permit-Rennen 2 Wochen vorher Vater geworden.
Ja.
Also wenn zu Hause, wenn ich gesagt hätte, hier gerade Vater geworden und sagt zu meiner Frau, ich fahre aber nächste Woche ein Autorennen in Deutschland, so ein total unbedeutendes NLS-Rennen, wo wahrscheinlich niemand in dem Moment wusste, was das ist und so. auch das muss man mal sehen. Gut, es ist natürlich seine Frau oder die Mutter seines Kindes. Ich glaube, verheiratet sind sie nicht. Ne?
Ich habe keinen
Schaden. Aber egal, ist ja die Tochter von Nelson Piquet. Natürlich weiß sie auch, sie hat einen Rennfahrer geheiratet oder als Vater ihres Kindes. Der tickt anders, wusste sie ja von ihrem Vater schon. Ne? Deshalb alles okay. Aber halt das absolut fantastische an der Reaktion, nicht nur, wie gesagt, die Tatsache, dass er es gemacht hat, sondern die Tatsache, wie er es gemacht hat und was das für ein weltweites Feedback gegeben hat. Er hat ja selber gesagt, die Kollegen in der Formel 1, Norris und Visa Leisen, die haben ihn alle drauf angesprochen. Und ich glaube, Verstappen ist nicht der letzte Formel 1-Fahrer, den wir hier sehen werden.
Absolut nicht.
Vielleicht werden, ich sage jetzt mal einfach ein paar Namen, Norris, Leclerc, wie sie alle, Bortoletto, wie sie alle heißen, nicht während der Saison NLS fahren oder 24-Stunden-Rennen-Permit machen. Aber wenn da irgendwann mal die Karriere rum ist und die jetzt gesehen haben, oh, guck mal hier, was der Verstappen da gemacht hat, und der hat so einen Spaß. Ich bin mir sicher, da werden noch ganz, ganz viele nachkommen. Und insbesondere aus den verschiedensten Ländern. Wir haben die Zahlen gesehen vom Livestream, die sind ja sowas durch die Decke geschossen. War ja unglaublich. Wir hatten bei dem Permit-Rennen die zehnfache Menge an Zuschauern. Ernsthaft? Ja, wir haben
Wahnsinn.
Normalerweise im Livestream, so im YouTube-Rennstream, irgendwie so circa 400.000 verschiedene IP-Adressen. Bei dem Permit-Rennen hatte man irgendwas so an die 4 Millionen.
Alter
Schwede. Bei dem Ferrari-Rennen irgendwas um die 8 Millionen. Also nochmal das Doppelte.
Krass. Okay.
Natürlich der größte Teil im englischen Stream. Weil es halt auch sehr. Und es gab auch einen eigenen niederländischen Stream. Unter anderem mit, ich glaube, Jérôme Blekemolen als Kommentator oder als Experte. Nicht als Kommentator, Experte mit dazu. Und die Zahlen weltweit sind so durch die Decke geschossen. Und das wiederum macht doch auch jedem einzelnen Team, das kleine Team, was mit dem 325er hier mitfährt, die können jetzt ihren möglichen Sponsoren, wenn jetzt irgendwie einer hingeht, geht zum Möbelhaus im Nachbarort und sagt, hier, guck mal, wir fahren hier NLS mit einem 325er BMW, uns fehlen noch 3.000 Euro, damit wir uns noch einen neuen Satz Reifen kaufen können. Wie wäre das? Wir machen hier Möbel Müller irgendwie drauf.
Es gibt natürlich auch viele andere tolle Möbelfirmen.
Ich weiß gar nicht, ob es Möbel Müller
gibt. Möbel Müller gibt es tatsächlich. Echt? Okay. Also Möbel Random. Das war jetzt irgendwas aus.
Ne? Weil ich dachte, Müller, den Namen kennt eh jeder. Aber okay, Möbel sowieso. Von mir ist auch der Getränkemarkt oder was auch immer. Oder der Schreinermeister, was auch immer. Dann sagen können, guck mal, was das bietet. Aber vor allen Dingen international hat das so einen Stellenwert bekommen durch die Teilnahme von Verstappen, dass viele Teams, viele Fahrer, viele Sponsoren, viele Hersteller jetzt einfach mal auf dem Schirm haben, Moment mal, da gibt es ja eine sehr interessante Rennserie. Und wir haben auch gesehen, bei dem Rennen danach, wo Verstappen dann nicht mehr mit dabei war, waren trotzdem die Zahlen dann relativ hoch. Natürlich nicht so hoch wie bei dem Verstappen, aber deutlich höher als bei den Rennen vor Verstappen,
und ich hatte
weil
eben
halt
schon
Leute
gesagt,
dabei geblieben sind.
Ja, und ich hatte ja eben schon gesagt, es waren am Ende der Saison erstaunlich viele Zuschauer auf den Tribünen.
Genau.
Also wann haben wir es bei der NLS denn mal erlebt, dass die T3, die BMW M-Power, ganz voll war und das Boxendach, inklusive dieses Goodyear-Rondell oder wie es heißt, alles voll war? Das ist normalerweise 24-Stunden-Niveau.
Ja.
Von daher war das,
ja, das sind
mega.
Auch mit die Auswirkungen von dem Verstappen-Boom, dass halt, wie gesagt, viele, viele das bekommen haben. Ich sage nur mal ein Beispiel, meine Frau arbeitet in der Bäckerei. Ich habe der dann ein paar Wochen vorher, ich wusste es schon vorher, dass er kommt, habe gesagt, hier, dann und dann kommt Verstappen. Dann hat die in der Zentrale angerufen, hat gesagt, hier, wir müssen für das Wochenende eine Verkäuferin mehr in der Bäckerei haben und wir brauchen noch 500 Brötchen oder 1.000 Brötchen mehr. Ja, wieso das denn? Bäckerei sitzt in Hürth, also in Köln. Und eine der Filialen, wo meine Frau arbeitet, ist halt in der Brück, so 10 Kilometer von Adenau entfernt. Und da hat die gesagt, ja, da fährt der Verstappen. Da haben die gesagt, ja und?
Ja.
Die gesagt, da kommen so viele Leute aus den Niederlanden, aus Holland hier rüber. Die kommen durch Abrück gefahren, die halten an. Und die waren um 9:30 morgens, waren die ausverkauft. Die hatten keine Brötchen mehr. Und die Leute standen Schlange bis draußen, weil die Brötchen wollten. Okay, noch eine halbe Stunde bis zum Nürburgring oder 20, ja, halbe Stunde Pause bis hier oben von der Brücke. die hatten keine Brötchen mehr. Und das ist nur so eines der kleinen Nebendinge. Das ging aber auch anderen Geschäften, Läden etc. genauso. Übernachtungen, die Gästezimmer in Adenau, die waren relativ schnell alle voll. Mhm. Restaurants waren alle voll. Alles ein wegen Versappern, aber wie gesagt, auch wichtig, danach bei dem Rennen, was du gerade angesprochen hast, auch dann waren noch die Zuschauer, das Interesse war immer noch sehr, sehr groß, sehr hoch und alles dank dieser Aktion. Ja.
Und dann muss man ja auch noch dazu sagen, das war ja erst der Anfang, denn der Kollege macht ja jetzt nicht einfach mal seine Permit, nur um ein Rennen zu gewinnen, um irgendwas abzuhaken, sondern das war der Anfang. Das heißt, schauen wir mal, wann er wieder bei der NLS auftaucht oder vielleicht auch mal bei einem 24-Stunden-Rennen, was andere Fahrer sich ja nicht antun würden, ohne Namen zu nennen. Und dann gucken wir mal, wie es, also jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn Verstappen hier 24-Stunden-Rennen fährt, ob dieses nächstes Jahr, übernächstes Jahr, vollkommen wurscht, dann explodiert hier die Hütte. Dann haben wir absoluten Zuschauerrekord. Ja. Ja, also dann braucht dein Bruder einen Bus, dann ist er zu Fuß schneller am Ring als im Bus. Ne?
Definitiv. Und das, wie gesagt, kann nur gut sein. Natürlich wird man dann, sage ich jetzt mal, überlegen müssen, wie kriegt man das alles am besten in den Griff? Wie steuert man das? Macht man dann wirklich, ich sag mal jetzt vielleicht einen Bereich, sag mal so Schwalbenschwanz, das ist jetzt nur ein Beispiel, bitte nicht ernst nehmen, so Schwalbenschwanz machen wir komplett in Oranje. Gibt ja dann beim Formel 1 Grand Prix am Red Bull Ring,
immer eine ganze
die Tribüne, haben ja auch immer, ne, die komplette Oranje-Tribüne. Ja. Da, ne? Und irgendwie, dass man sowas vielleicht mal dann versucht umzusetzen, wie auch immer, keine Ahnung. Aber wenn das mal soweit ist, vielleicht ist es ja nächstes Jahr schon so. Ich habe mal geguckt, die Termine, also NLS wird dann nächstes Jahr wohl eher nicht dabei sein. Es ist nur ein Rennen. Ich glaube, das erste Rennen nach dem 24er, wo es keine Überschneidung mit der Formel 1 gibt.
Ah, das hatte ich noch nicht verglichen.
Und die Rennen vorher, auch Quali-Rennen, da ist immer Formel 1. Wenn er aber wirklich planen sollte, 24-Stunden-Rennen zu fahren, da ist kein Formel-1-Rennen. Und er hat ja schon gesagt, vielleicht macht das. Da ist aber dann, ich glaube, die Woche vorher ist Kanada, die Woche danach ist Miami oder andersrum.
Ja, ja, da ist das.
So, und dann müsste er praktisch nochmal von USA oder Kanada rüberfliegen. Traue ich ihm auch zu, dass
was
er das,
was er, glaube ich, sowieso macht, weil der bleibt ja nicht zwei Wochen einfach mal drüben.
Ja, eben.
Aber ich glaube, diese Jetlag-Angleichung, das wird dann schon eine Challenge.
Ja, das ist das eine. Und dann sagt er ja auch, es gibt ja nächstes Jahr neue Reglement in der Formel 1, wo man sagt, je nachdem muss danach gearbeitet werden, Tests gemacht werden, im Simulator getestet werden, wie auch immer. Da hat er ja schon selber gesagt, das muss man erstmal abwarten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er es mal angeht, sagt, wir wollen es mal versuchen, den Termin wahrzunehmen, dass er dann sagt, okay, das Team mit seinem Teamkollegen Lallhem und vielleicht, denke ich mal, Terry Vermeulen wird dann der mit dabei sein, dass man dann sagt, okay, dann ihr habt ja kein Formel-1-Rennen, dann fahrt ihr schon mal die NLS-Läufe vorher, um euch ein bisschen mehr an die Strecke zu gewöhnen, das Auto zu gewöhnen, das Team an die Begebenheiten zu gewöhnen. Wenn es bei Verstappen beim 24er klappt, ist es gut. Und wenn nicht, dann leider nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass man diese Gedanken so hat. Aber da müssen wir mal abwarten.
Ja, schauen wir mal, wo der Reise hingeht.
Bei denen wird es nicht unbedingt am Geld scheitern.
Nee, das auf keinen Fall. Aber es gab in dieser Saison noch einen weiteren großen Fahrer, der nicht seine Anfänge macht, sondern der seine Rennfahrerkarriere einmal fast und einmal wirklich beendet hat, nämlich mit einer hochdramatischen Situation im Bereich Klostertal. Das war Klaus Abelen mit Bella 2.
Ja, fantastische Aktion. Also das, die Tatsache zu sagen, ich will mein letztes Rennen fahren, einen Tag bevor ich 65 werde, bevor ich ins Rentenalter komme, mache ich das, ziehe ich das durch, ab dann in Rente. Und dann gibt es dann dieses, was war es, glaube ich, Kupplung oder was war es?
Hat er einen Gang nicht reingekriegt oder nicht rausbekommen oder hing im Gang fest irgendwas?
Irgendwie sowas, ja. Und dass er dann gesagt hat, okay, so trete ich nicht, ich habe mein letztes Rennen nicht mit einem Ausfall und ich komme in zwei Wochen nochmal wieder, bin zwar dann schon 65, aber dann machen wir wirklich den offiziellen Abschied. Es wird nicht so sein wie bei den Rolling Stones, die schon ihre 25. Abschiedstournee gefeiert haben. Glaube ich nicht, dass er das so durchzieht, aber fand ich cool und auch dann die Anweisung, beim Boxenstopp kriegt er eine Frikadelle erreicht. Einfach standesgemäß. Zum Glück kein Frühkölsch. Fand ich fantastisch. Und muss man auch sagen, eine große Karriere, die dann in dem Sinne zu Ende gegangen ist, er war nie der Schnellste, das weiß er auch. Aber er hat mehrere NLS-Rennen oder VLN hieß es ja damals auch gewonnen mit Sabine und mit Patrick Hausmann zusammen im Fricadelli Porsche damals noch. Hat immer ein offenes Herz gehabt für alles drumherum. Ich kann mich an eine Situation erinnern, dieses Jahr bei irgendeinem Rennen wurde was gesammelt für einen guten Zweck, was auch immer für Sportwarte. Und dann kam irgendwie eine Mail rein oder eine WhatsApp, ich glaube beim Lars kam die an, wo der Klaus einfach nur geschrieben hat, ich verdoppel den Betrag, zack. Ja. Und ich glaube, ging irgendwie um 1.000 Euro, wir waren irgendwo bei 1.000 Euro für die Sportwarte. Und dann hat er geschrieben, ich verdoppel, mach 2.000 draus. Mhm. Einfach so, zack, spontan. Und das ist einfach, der hat immer ein offenes Herz gehabt für Sponsoren, für Fans, für Sponsoren, ja auch für Sponsoren auch, ja, für Marshalls, für Sportwarte und so weiter. Das wollte ich sagen. Das macht ihn wichtig und deshalb auch ein wichtiger Mann für die gesamte Szene. Er hat ja angekündigt, nächstes Jahr will er wieder richtig angreifen als Teamchef mit einem Auto, mit einem gesamtsiegfähigen Auto. Nicht nur vom Auto, sondern auch von den Fahrern her. Voller Angriff nächstes Jahr wieder vorne mit dabei zu sein.
Sehr gut.
Das würde mich sehr freuen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich selten, ich muss ja offiziell neutral sein beim 24-Stunden-Rennen. Gut, jetzt jeder, der mich kennt, weiß ich, dass ich so ein bisschen BMW angehaucht bin, halt durch meine Eltern oder meinen Vater. Aber ich habe mich noch selten so sehr über den Sieg gefreut wie 23 beim 24-Stunden-Rennen über den Ferrari-Sieg vom Fricadelli-Team. Zum einen wegen Klaus, zum anderen wegen Sabine natürlich, aber auch, wir hatten ganz am Anfang eben gehabt, dieses Thema mit dem Sandbagging der großen deutschen Autohersteller. Und die haben bei dem Rennen dermaßen einen Tritt in den Allerwertesten bekommen. Und das hat mir einfach mal gut getan. Dieses konnten Sandbaggen, wie sie wollten. Aber dann hat der Klaus, aber auch mit einem Top-Rennen, mit auch super Fahrern, Ketzberg, Pittert, wir waren noch Laser und Bember, überragende Fahrer gehabt. Alles richtig gemacht.
Und das mit einem neuen Auto, was auch noch keiner so wirklich einschätzen konnte, was aber gigantisch einfach mal in 4 Sekunden die komplette Heckpartie gewechselt hat. Und so gigantisch wie dieser Wechselmechanismus ist, glaube ich, auch der Preis von so einer Heckpartie.
Ja.
Das ist auch alles nicht billig. Ne?
Ja, okay,
bist du schnell mal bei 6 Stellen oder 5 Stellen, keine Ahnung, hier mit dem ganzen
die
Carbon-Gedönse.
Die Heckpartie ist, glaube ich, 70.000.
Ja, da bist du knapp bei 6-stellig. Ja? Das ist ja alles Carbon, klar.
Ja,
ne?
Ja.
Also von daher. Nee, waren dramatische Szenen da im Klostertal, Steilstreckenfuß, da wo die Pro-Steilstreckler immer sind. Deswegen hat es mich unheimlich gefreut, dass er dann nochmal kam.
Ja.
Und dann natürlich auf der Tribüne ist alles eskaliert, als er dann nach seinem letzten Lauf dann tatsächlich auch über die Ziellinie gefahren ist. Und ich meine, jetzt stell dir vor, nicht nur du willst deine Karriere beenden und fährst dieses GT3-Auto, jetzt nicht falsch verstehen, aber doch mit 64,999 oder 65, weil in jedem Rennwagen sind die Belastungen groß, aber GT3-Wagen, das musst du von der Fitness her auch erstmal, also ich bekäme es nicht, ich würde da keine Runde überstehen. Ich gucke jetzt mal zu dir rüber, was du sagst, du wirst bestimmt eine Runde überstehen, du überstehst sie auch im Fahrrad. Aber dann zu sagen, kommt noch drauf, ich fahre das alleine.
Ja.
Ey, 4 Stunden. Ja, das ist nicht Moran Gott, der das einfach mal so aus dem Ärmel
schüttelt. Ne? Der war auch gar nicht schlecht von den Zeiten. Ich glaube, die schnellste
absolut.
Zeit war eine 8,20.
Ja, ja.
Die musste erst mal fahren.
Richtig.
Und viele andere Rennfahrer haben mit Mitte 40 oder mit 50 ihre Karriere komplett beendet, weil sie einfach gesagt haben, es geht nicht mehr, Augen machen nicht mehr mit oder Körper, Rücken, was auch immer. Und der fährt mit 65 dann noch eine 8,20, also mal 20 Sekunden langsamer als mit dem Auto geht oder 30 Sekunden, ist es mal egal, aber starke Zeit auch.
Absolut.
Und deshalb alles gut. Also wirklich habe ich allergrößten Respekt vor und wie gesagt, seine ganze Karriere. Jetzt hat er ja auch demnächst wieder Anfang Dezember wieder seinen Fricadelli Weihnachtsmarkt in Bahrweiler.
Stimmt, ja.
Wer zuhört hier und auch mal eine Idee, da hinzukommen, da ist die Blackfurs kommen, die Köbisse spielen, die auch auf einer Abschiedstournee sind. Also ist eine Kölner Karnevalsband oder aus Boddenstein genommen, die nächstes Jahr auch ihr letztes Konzert spielen werden. Dieser Weihnachtsmarkt, einfach toll. Man trifft viele aus der Motorsportszene. Und jetzt kommt aber das Entscheidende, warum ich das auch hier erwähne, auch alles für einen guten Zweck. Ich glaube, für Kinder, Krankenhaus, irgendwie, ich weiß nicht
also genau. Also alles was. Komplett. Und da ist wirklich für alle was geboten. Da ist richtig was. Das ist einfach auch richtig schön. Da trifft sich auch so ein Teil vom Nürburgring dann halt. Ne,
ich war, aus der als ich mal weiß, vor Zeit mal da war dann, gab ja mal 2-3 Jahre keinen oder 4-5 Jahre nicht. Auch wegen Corona und so. Ich weiß mal, wo ich oben da war, im Bavar, da war der Norbert Siedler, der damals ja auch beim Klaus gefahren ist. Mhm. Ich sage, oh, was machst du denn hier? Und ja, Weihnachtsmarkt. Ich sage, bist du jetzt extra aus Österreich gekommen? Ja klar, aber ist doch logisch, da muss man doch dem Klaus unterstützen.
Ja, auf jeden Fall.
Fand ich einfach cool, ja.
Und damit sind wir dann, was das angeht, erstmal beim Ende der Saison. Das waren mal so die Hauptpunkte. Und dann haben wir natürlich die Meisterschaft mit Wüstenhagen und Mijatovic nach langer Dominanz eines Teams, jetzt mal jemand anderes, auch 2 neue Fahrer. Wie hast du die Entwicklung?
Ein neuer Fahrer.
Bitte?
Ein neuer Fahrer.
Ein neuer
Fahrer. Mijatovic war ja stimmt, vorher schon stimmt, Meister. Ne?
Stimmt. aber einen neuen Fahrer. Wie hast du die Entwicklung der Meisterschaft so im Laufe der Saison wahrgenommen? Weil ich meine, das ist ja was so für den normalen Zuschauer immer so vielleicht so ein bisschen in der Wahrnehmung in den Hintergrund bleibt, weil du hast deine ganzen GT3 und den Gesamtsieger und alle freuen sich aufs 24-Stunden-Rennen, dies, das. Und dann auf einmal im zweiten Teil der Saison kommen dann immer wieder mehr die Gedanken Richtung Meisterschaft, was ja im Vergleich zu anderen Rennserien wie bei der Formel 1 logisch ist, wer am meisten gewinnt, ne, dies, das. So. Wie hast du die Entwicklung zur Meisterschaft hin dieses Jahr wahrgenommen?
Ja, also bei mir läuft das schon mal ganz anders. Ich schaue auch schon beim ersten Rennen oder schon vor dem ersten Rennen schaue ich mich schon mal an, in welchen Klassen, welche Teams. Und dann hast du so am Anfang der Saison, sagen wir mal so 10 Teams, die du so auf der engeren Liste hast, wo du weißt, die können ernsthaft um die Meisterschaft fahren. Viel mehr sind es auch nicht. Muss man ehrlich sagen, es sind 10, vielleicht 15, vielleicht 20 Teams, wo du sagen kannst, die fahren ernsthaft um die Meisterschaft.
Also Fahrzeuge, ne?
Fahrzeuge, ja. Also mit Team meine ich jetzt nicht Adrenalin, sondern ich meine jetzt das Fahrzeug von Adrenalin mit Ziels und Co. Mhm. Also wirklich Fahrzeuge, 10, 15, vielleicht 20, wenn es hochkommt. Aber ich glaube, so viel. So, und dann guckst du schon mal, und es gibt ja dann noch viele, mit denen ich dann auch gut bekannt bin oder auch befreundet bin, die dann schon nach 3 Rennen 3 Siege haben, dann kannst du schon mal sagen, hier sieht das schon mal gut aus, mach weiter so, dann hast du schon mal gute Chancen. Und deshalb gucke ich mir auch schon ab dem ersten Rennen auch im Blick auf die Meisterschaft die ganze Thematik an, die Punkte an. Jetzt hier die Mannschaft Wüstenhagen-Mijatovic und ich muss ganz explizit auch noch den Namen Tobias Wahl jetzt mal bringen, der bis zum, ich glaube, 7. Rennen mit dabei war, auch alle Rennen mitgewonnen hat. Und dann hat der beim Fitnesstraining einen Sturz gehabt mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad, oder Fahrradsturz. Und wegen der Verletzung konnte er den Rest der Saison nicht fahren. Die wären auch mit ihm genauso gut gewesen. Er war auch von den Rundzeiten ähnlich schnell wie Wüstenhagen-Mijatovic. Also im Prinzip ist er auch Mitmeister geworden. Für mich ist er Mitmeister. Klar, wie gesagt, durch die Verletzung konnte er nicht fahren, aber den Namen Tobias Wahl bringe ich deshalb gerne mal mit dazu. Haben alles richtig gemacht, FK Performance, gutes Team, keine Fehler gemacht, 3 richtig gute Fahrer, dann war ja auch, als der Wahl nicht fahren konnte, hatten sie mit Reini Renger natürlich auch einen absoluten Topmann dann mit dazu im Auto. Deshalb alles richtig gemacht, haben auch teilweise sehr hart fighten müssen, die haben nichts geschenkt bekommen, gerade in der Klasse da SB8T. Meistens war es so, dass der Manuel Metzger im Black Falcon BMW von der Rundenzeit ein bisschen schneller war als Mijatovic oder Wüstenhagen. Aber dann halt durch die anderen Fahrer beim Metzger, weil die auch 4 Fahrer hatten, mussten dadurch einen Fahrerwechsel mehr machen. Die Fahrer auch nicht ganz so das Tempo vom Manuel Metzger mitgehen konnten. Was dann über die Konstanz haben dann Wüstenhagen, Mijatovic dann sich wieder durchsetzen können. Mhm. Aber wie gesagt, die haben nichts geschenkt gekriegt, die mussten hart fighten, auch gegen den diversen Toyota, die mit dabei waren, auch mit schnellen Leuten dabei. Also es war nichts geschenkt und deshalb hochverdienter Meister. Platz 2, die hätten es auch verdient gehabt, Scherbart und Hoffmeister waren auch bärenstark. Auch da bringe ich gerne noch den 3. Namen, David Jahn, der nicht in der Liste steht, weil er sich nicht eingeschrieben hat. Hat er vielleicht 50 Euro gespart für die Einschreibung. Ich weiß nicht, wie teuer die Einschreibung ist. Oder von mir so 150 Euro. Hat sich aber nicht eingeschrieben, weil er anscheinend vor der Saison nicht gedacht hat, dass sie Meister werden können. Gut, ist aber auch egal. Die haben auch eine riesen Saison gefahren, haben ja genauso viele Siege, aber ich glaube, einen 2. Platz weniger, irgendwie sowas. Ja, insgesamt war das schon spannend, sehr interessant zu sehen. Und das, was man halt über Jahre sieht, was man auch die Jahre vorher gesehen hat mit Adrenalin-Truppe oder von Matthias Unger, fehlerfrei sein, ausgeglichene Fahrerbesetzung, das ist schon mal die Grundbasis, um überhaupt an die Meisterschaft denken zu können. Und deshalb sind es für mich höchstens 10 oder 10, höchstens 15 Fahrzeuge, die ernsthaft Meister werden können.
War ja auch am Ende eine interessante Konstellation dann mit den verschiedenen Streichergebnissen und selbst wenn die Zweiten dann noch gewonnen hätten und dies und das, also die Wahrscheinlichkeit, dass die beim letzten Lauf, ich glaube, sie hätten beim letzten Lauf nur durch eine Disqualifikation
Genau.
noch die Meisterschaft verlieren können, aber
Ja.
ansonsten war ja soweit alles klar, trotzdem war der letzte Lauf dann in sich und auch was die Meisterschaft angeht, dann auch übergreifend über die Klassen wirklich spannend. Also ich fand das eine prima Kiste, habe ich, also überhaupt gar nichts gegen Adrenalin, gar nicht das Thema, wirklich eine extrem verdiente Mannschaft, die wirklich viel geleistet hat. Ich freue mich dann aber auch immer, wenn es entweder was die Fahrernamen oder auch was die Teams angeht, mal ein bisschen Abwechslung gibt. Da ist mir dann auch
Absolut.
vollkommen wurscht, welches Team da davon in Anführungszeichen betroffen ist in die eine oder
Genau.
andere Richtung.
Und ohne dass ich es gesehen habe, aber ich bin mir sicher, dass ich glaube, einer der ersten Gratulanten war Matthias Unger.
Sicherlich.
Da bin ich mir zu 100% sicher.
Absolut.
Und ich habe irgendwo gelesen, war es vom Unger oder war es vom Ziels oder Leisen, einer von denen, die gesagt haben: So, lieber FK Performance, wir haben euch den Titel mal für ein Jahr geliehen. Und
Ja,
jetzt sind wir wieder
geil.
dran. Aber mit dem Augenzwinkern, nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil. Haben natürlich auch gewusst, dass die das verdient haben bei FK Performance. Tolle Truppe auch, die auch sowieso eine starke Saison hatten, auch über die NLS hinaus. GT Masters konnten sie, glaube ich, beim letzten Rennen auch noch Meister werden. Und tolle Truppe, muss man ganz klar sagen. Und deshalb,
Ja.
wie du sagst, auch mal schön mal ein anderes Team, weil wenn immer Adrenalin gewinnt, ist auch ein bisschen dann. Nee, langweilig ist es dann nicht. Nee,
Nee,
aber
das nicht, aber.
nee, ich verstehe, bin komplett bei dir, was du sagst. Mal gut, mal ein anderer. Und wie gesagt, ich glaube, bei Adrenalin, beim Unger, die werden jetzt schon sich überlegen, was man vielleicht hätte besser machen können, um damit sie nächstes Jahr wieder Meister werden.
Man muss allerdings dazu sagen, wenn dann ein Team viele Jahre in oder einige Jahre in Folge Meister wird, dann heißt das ja nicht, dass diese einmal gerafft haben und lassen dann einfach laufen und das wird so ein Selbstläufer-Automatismus, sondern das ist jedes Jahr wieder harte Arbeit und jedes Jahr hast du Gegner und jedes Jahr musst du die Karre am Laufen halten und dies und das und dann noch entsprechende Ergebnisse einfahren.
Es gibt ja diesen Spruch, die meisten Fehler machst du, wenn du Erfolg hast.
Ja, auf
Wenn
jeden
du,
Fall.
dass du dich
Ja.
dann irgendwie zurücklehnst und denkst, ach komm, klappt eh schon und so
Ich
weiter.
meine,
Und ich
wenn es.
weiß jetzt nicht, hab gar nicht so sehr auf dem Schirm, was da jetzt der Grund war, warum Stahlsch mit Zils Leisen im Endeffekt da diese paar Aus- oder Rückfälle hatten. Es hieß mal, dass der Toyota von Mannheller und Barth teilweise schon ein bisschen schneller war, BOP-mäßig in der VT2. Ja, ist das eine. Und ich glaube, die hatten einmal einen Reifenschaden, einmal ein technisches Problem, irgendwie sowas. Und ja, dann passiert das halt. Ja, und bei Mühlner, der Porsche, die hatten auch einmal, meine ich, auch einen Reifenschaden gehabt, ne? Und hatte nicht der Tim sogar einen Unfall mal? Irgendwie. Aber du siehst halt, du kriegst nichts geschenkt und musst fehlerfrei bleiben bei allen Rennen. Punkt aus.
Absolut.
Trotz Streicher oder was auch immer, musst du fehlerfrei bleiben und es durchziehen. Und das haben, wie gesagt, FK Performance am besten gemacht.
Und ihr habt gesagt, Fahrer, die es fehlerfrei durchziehen oder sich besonders hervortun, bekommen in dieser Saison diese neue Ehrung Fahrer des Tages. Finde ich persönlich eine super Sache. Wie kam es dazu? Was sind so eure Gedanken, Kriterien dabei? Und wer war für dich vielleicht sogar am Ende Fahrer des Jahres?
Die Idee kam von der ILN, von der Interessengemeinschaft
Gemeinschaft für.
Langstrecken-Nürburgring, rund um Dirk Adorf, Björn Simon. Die kamen auf die Idee und sind auch diejenigen, die den Pokal jedes Mal stiften, das auch machen und haben dann gesagt, die wollen das aber nicht allein entscheiden. Da gibt es dann ein Gremium, da sind, wie gesagt, der Björn, der Dirk dabei, der Uwe Winter und ich als Streckensprecher was drin. Es werden aber auch Leute aus der Race Control sind dabei, also mit einigen Leuten, die das dann mehr oder minder entscheiden. Während dem Rennen haben wir dann unseren WhatsApp-Channel, wo wir dann schreiben, fällt dir was auf? Und wir haben gesagt, wir wollen nicht den wählen, der die Trainingsbestzeit hat und das Rennen gewinnt. Das ist ja klar. Eigentlich ist der immer der Fahrer des Tages. Mhm. Wer gewinnt, ist Fahrer des Tages. Nee, wir wollten schon so ein bisschen, wer hat was Besonderes gemacht? Wer hat ein tolles Überholmanöver gemacht? Wir hatten mal bei einem Rennen haben wir den Tobi Müller gewählt, weil er einen Doppelstart hat. Da hat im Cup 2 Porsche gewonnen und im GT3 Porsche Dritter im Gesamt. Hat Stippler überholt, ein tolles Überholmanöver. Bei einem Rennen haben wir den Nico Menzel, weil der Menzel es geschafft hat. Ich glaube, das hat vorher noch kein Mensch auf der Welt geschafft. Zweimal den Frank Stippler auf der Nordschleife zu überholen. Wohlgemerkt auf der Nordschleife.
Ja, ja.
Einmal in der Eiskurve, einmal im, wo war's? Oh, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall zweimal auf der Nordschleife Stippler zu überholen, das musst du auch erstmal hinkriegen. Wir hatten den Morin Gott mal als Fahrer, weil er hat 4 Stunden alleine. Auch Fahrer,
die. Ich glaube, das war sogar der erste,
kann das sein? Ja. Wo wir auch gesagt haben, die einfach mal was Besonderes gemacht haben. Es war einmal der Horst Baumann beim NLS-Saalrennen, weil der ein überragendes Überholmanöver gemacht hat. David Dian war mal Fahrer des Tages, auch ein tolles Überholmanöver unten Breitscheid auf der Brücke gegen, ich glaube, Nagelstick war es. Im Breitscheid ein tolles Überholmanöver gehabt. Und das waren so die Themen. Und wir machen dann, wie gesagt, unsere WhatsApp-Gruppe. Da schreibt mal rein, hier, was hältst du von David Jahn? Tolles Überholmanöver. Und dann wird dann auch während des Rennens entschieden, von wegen, ja, bin für den. Und dann waren wir uns auch meistens, eigentlich immer einig. Fahrer des Jahres haben wir intern schon besprochen. Wird es einen geben? Wird bei der Jahressiegerehrung geehrt. Deshalb sage ich jetzt nicht, wer es ist.
Okay, gut, das war mir nicht bekannt. Das finde ich super, dass dann wirklich auch auf die Saison gesehen tatsächlich nochmal jemand ausgewählt wird. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die sicherlich bei der Jahressiegerehrung nicht geehrt wird. Was war für dich die Aktion oder die Rennszene des Jahres? Gibt es da etwas oder gibt es da eine Fülle von 20 Sachen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Puh. Ich denke zuerst an die Aktion Überholmanöver Menzel gegen Stippler in der Eiskurve. Mhm. Die fällt mir direkt spontan ein. Ja, ansonsten, es gab viele tolle Aktionen. So. Natürlich hat man immer diesen Verstappen im Hinterkopf. Da war aber jetzt nicht eine Aktion, wo du sagst, wow, da hat er mal besonders spektakulär.
Ja, das war so die Gesamtperformance.
Gesamtperformance, auch diese Runde von Fabio Scherer war natürlich überragend. Da die 7,48 im Training, weil ich den Scherer auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so auf dem Schirm hatte. Ich wusste, der ist gut, aber dass der so gut ist, wow, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ja, ich wusste jetzt so, so spontan fällt mir jetzt nicht irgendwie so ein oder zwei Aktionen ein, wo ich sage, das war die Szene des Jahres.
Gut, aber das heißt ja, dass es in der Saison so viele Szenen und Aktionen gab, die du gut fandst, dass du dich gar nicht entscheiden kannst. Und das ist ja ein positiver Rückblick auf die gesamte Saison.
Fällt gerade jetzt eine ein, die habe ich dann, jetzt fällt es mir wieder ein, habe die eben schon mal angesprochen, beim Doubleheader sonntags, diese letzte Runde, der Kampf in der M240er-Klasse. Wo dann die beiden Australier noch gewonnen hatten. Und wer war denn da abgeflogen? Ich glaube, das war hier das Auto mit dem AB. Also ABEE geschrieben, der dann oben in der Hohenrhein-Schikane in der letzten Runde abgeflogen ist, weil das ist wirklich auch ein knallharter Zweikampf.
Ja,
aber
ja.
Er ist alleine abgeflogen, nicht abgeschossen worden. Aber da siehst du, wie hart gefightet wurde. Das sind so Bilder. Gut, normalerweise will man nicht unbedingt bei der Szene des Jahres ein Unfallbild im Kopf haben, aber. Ja, war so eine Szene, ja.
Es steht halt für nach 4 Stunden in der letzten Kurve so knapp beieinander und dann passiert dir ein Fehler und das kostet dich XY.
Und einfach halt, was ich damit auch sagen möchte, wie spannend das auch sein kann. Und mein Spruch, den ich ja immer bringe, diese Rennen im Rennen. Und dass man halt dann auch nicht nur auf diese GT3-Fahrzeuge achtet, sondern halt auch auf die Klassen achtet. Immer wieder, wir versuchen es ja so oft und so gut wie möglich rüberzubringen. Gelingt nicht immer, ist auch schwierig, aber sowas wird dann auch beobachtet. Und dann waren ja schon, ich glaube, die Siegerteams schon zum Interview bereit, dann beim Lars oder beim Patrick. Und dann gesagt, nee, komm, bleib noch mal gerade einen Moment drauf. Die können noch 30 Sekunden warten mit ihrem Interview. Lass uns das noch gucken, wie dann das Rennen zu Ende geht. Das sind so Dinge, die man dann so im Kopf hat. Aber wie gesagt, ja. Insgesamt Hab eben, als ich hier hochgefahren bin zu dir, schon gedacht, oh, was will der von mir? Bestimmt über die Saison reden. Wie war die Saison? Habe ich so kurz diese 10 Minuten Fahrt von Adenau hier hoch nach Nürnberg kurz drüber nachgedacht, was war jetzt so die Saison über Besonderes? Ja, wie gesagt, klar, Verstappen, aber auch diese Fights in der Cup 2, da waren tolle Fights immer wieder und ja, insgesamt, wie gesagt, tolle Saison.
Kann ich nur so unterschreiben, vor allem auch, was nicht nur NLS und 24-Stunden-Rennen angeht, sondern ich fand generell die Nürburgring-Saison 2025, fand ich klasse. Da waren viele tolle Veranstaltungen, da war einiges los. Ich war ja bei der RCN wieder eingebunden, habe da zum ersten Mal alle Läufe auch mit dem Lars kommentiert, sodass ich da auch mehr Einblick hatte und sich das Feld da auch mal ein bisschen erweitert hatte. Das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Also es war für alle was dabei.
Ne? Ja, auch insgesamt, wenn du jetzt auch mal von den Rennveranstaltungen mal ein bisschen abgesehen, was los war an Trackdays, an Trainings, an sonstigen E-Pool etc. Mhm. Und im Prinzip ist von April bis Oktober hier rund um den Nürburgring jeden Tag irgendwie was los. In der Adenau, guter Freund von mir, hat ja unten eine Pizzeria, der sagt wirklich von April bis jetzt, die hat jetzt, seit Mittwoch hat er mal 3 Wochen Betriebsferien, weil er sagte, die hatten so, ja, ihren Ruhetag montags, aber ansonsten durchgehend, permanent, auch innen, außen, alles voll mit Menschen und sehr, sehr viele halt auch aus verschiedensten Ländern von überall her, natürlich auch Touristenfahrer, ja, da gibt es bei den Touristenfahrern auch dieses unschöne Nebenthema Lärm, da mit Verhalten, diesen Posern etc.
Ja.
Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, wird den Rahmen sprengen. Bin ich natürlich auch alles andere als froh drüber. Da muss auch was passieren, da wird auch was passieren. Aber insgesamt dieser Boom, den der Nürburgring hat seit einiger Zeit, man hat es dieses Jahr nochmal extrem gemerkt, was hier los war, wie viel los ist, dass der Nürburgring boomt. Nürburgring 1927 GmbH, die tun ja auch vieles dafür. Immer wieder werden Neuerungen gemacht, Strecke wird neu asphaltiert an gewissen Abschnitten mit der Digitalisierung und. Mit, auch für mich finde ich eine wichtige Sache, so mit den Photovoltaik-Sachen auf der T13, oben auf dem Ringwerk. Auch das ganz wichtige Sache. Man muss halt einfach auch mal sehen, nicht nur das Jahr 2025, sondern auch die Zukunft mal sehen. Und wir sind in einer Umbruchszeit, wo man halt auch wirklich viele Sachen mal überdenken muss. Nachhaltigkeit ist ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Und das macht es für mich auch so ein bisschen besonders, was vom Nürburgring her teilweise auch von den Teams kommt. Vielleicht das auch nochmal gerade so als Ergänzung zur NLS-Saison, dass die AT-Klassen einen gewissen Boom bekommen haben, dass da immer mehr kommt, dass jetzt auch ein GT3-AT-Fahrzeug ganz vorne mitfährt von Max Kruse Racing mit Leuchte und Vogel, was die Krisemann-Brüder da machen und Kruse Racing, Thomas von Löwisow Mena mit seiner Truppe da, auch mit Smudo, natürlich auch einen prominenten Botschafter dieser ganzen Thematik haben. Und das wünsche ich mir, dass das noch ein bisschen mehr kommt, dieses Thema alternative Treibstoffe. Ich selber kann nicht sagen, was in 5 oder in 10 Jahren oder in 15 Jahren das Antriebskonzept Nummer 1 sein wird. Diese Diskussion mit Verbrenner aus 2035, es gibt Pro und Contra für beide Seiten. Aber ich finde, der Motorsport an sich ist jetzt in einer guten Position, mal zu zeigen, wir können Entwicklung machen für die Zukunft von neuen Technologien. Und die Krisemann-Brüder zeigen es, dass man mit einem 100% E-Fuel-Auto auch in einem alten Porsche ohne Probleme fahren kann, ohne dass du irgendwas umbauen musst. Und klar, so wie im Moment die E-Fuels produziert werden, was sie im Moment kosten, völlig utopisch, dass unser einer, dass du da was, was ich morgen in die Schule fährst oder ich auf die Arbeit fahre, macht keinen Sinn, dafür sind sie zu teuer. Aber wer weiß, was in 5 Jahren, was in 10 Jahren ist. Und ich glaube, vor 100 Jahren haben die Leute auch gesagt, boah, also muss man wirklich ein Auto haben, Pferdekutsche bin ich schon genauso schnell von Köln nach Koblenz. Also wie gesagt, deshalb, diese ganzen Technologien muss man mal überlegen. Wie gesagt, das finde ich auch toll, was da vom Nürburgring auch viel gemacht wird und die Region auch mit eingebunden wird.
Ja, auch generell, was so investiert wird, auch in Details, die man ja so erstmal gar nicht mitbekommt, wenn man einfach nur mal Rennen gucken geht oder sowas. Mal abgesehen von dieser Digitalisierung über mehrere Jahre, was ja auch ein kleiner zweistelliger Millionenbetrag war, mit den LED-Panels, dann das neue Mitarbeiterhaus hier direkt oben an T13, dann erstmal außen inklusive den Photovoltaikanlagen an T13 jetzt im kommenden Winter innen. Also an so vielen Stellen auch, wo man weiß, okay, da wird in die Richtung gedacht, da muss das mal erneuert werden. Also da wird permanent was gemacht und vor allem, was ich sehr schön finde, und das betrifft Rennserien, also die Veranstalter wie auch den Nürburgring selber, es wird zugehört. Es wird gehört, ja, was kommt von den Leuten. Natürlich kann nicht alles A, überhaupt umgesetzt werden oder B, direkt umgesetzt werden, aber es wird zugehört. Und das ist ja schon mal ein Anspruch oder ein Mindset, was die ganze Sache weiterbringt. Klar, du kriegst irgendwie immer mal wieder Feedback, wo du dir denkst, okay, das hat gerade jemand gegeben, der von der Materie gar keine Ahnung hat, was utopisch ist oder so. Aber ansonsten, es ist einfach eine offene Haltung. Und da bewegt sich vieles, auch wenn man die Ergebnisse natürlich nicht direkt sieht, weil das lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Ja. Von daher, das war mal so generell, was die Nürburgring-Saison angeht. Wir sind ja sowieso in einer spannenden Zeit, die mich besonders freut, mit 100 Jahren Nürburgring. Hatte man jetzt mal dieses Jahr immer mal wieder einen Blick auf das geworfen, was 1925 passiert ist. Da erwartet uns natürlich noch einiges. Aber auch wenn die Historie jetzt mal ein bisschen in den Vordergrund rückt und es um Sachen geht, die vor 100 Jahren passiert sind, sind wir natürlich auch am Nürburgring und in der NLS in der Moderne, wie du eben schon angesprochen hast, mit der DNLS, mit dieser digitalen Nürburgring-Langstreckenserie, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ja, nee, super, da fahren die halt ein bisschen Computerspiel, ne? Ich kann mich noch daran erinnern, klar, Super Mario Kart lassen wir mal außen vor, da bin ich wirklich gut. Aber dann so diese ganzen Need for Speed habe ich gespielt, bis Porsche, glaube ich. Und dann war es damit auch vorbei. Aber ich saß vor kurzem hier in der E-Sports Bar im Simulator und das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Und diese DNLS, die hat sich, glaube ich, sehr, sehr schnell etabliert. Nicht nur aus der Not in der Corona-Zeit, damit was stattfindet, sondern einfach auch, weil es eine spannende Veranstaltung ist.
Definitiv. Vom ersten Rennen 2020, da war ja dann, also es hieß, die machen das, von der VLN ausgerichtet und dann haben Patrick, Simon und ich beide gesagt, nee, komm, lass das die SIM-Experten machen,
ja,
ist unseres nicht. Und dann haben wir das erste Rennen gemeinsam gesehen und nach 3 Minuten haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ey, ist das geil. Wow, du musstest teilweise gucken, ist das jetzt Simulation oder ist es ein Video von vergangenen Rennen irgendwie, weil auch die Grafik so toll ist. Und dann kam auch dann seitens der VLN noch der Wunsch von wegen, komm, wenn wir das schon von der VLN machen, dann holen wir auch die Stimmen der VLN. Und Patrick und ich machen das jetzt ja seit 2020, wird dann die 6. Saison, 7. Saison, wie auch immer, die jetzt auch demnächst wieder startet. Macht mir Riesenlaune und ich sag mal, den Stellenwert sieht man unter anderem ehemaliger Meister Tim Heinemann, ehemaliger Meister Laurin Heinrich, beide mittlerweile als Porsche-Werksfahrer unterwegs. Gut, Heinemann ist, glaube ich, kein Porsche-Werksfahrer mehr oder nicht, wie aber Laurin Heinrich auf jeden Fall. Ja, und natürlich allen voran Max Verstappen, der ja auch schon mehrfach teilgenommen hat, der ja dann, das ist jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre her, wo er teilgenommen hat, gewonnen hat und dann im Interview auch zu mir gesagt hat, ja, Sinn und Zweck der ganzen Übung hier, ich will GT3 fahren auf der Nordschleife, in Real, aber hier kann ich es am besten lernen. Und hat er dann gezeigt, wie gut das kann, hat DNLS gewonnen, das Rennen oder die 2 Rennen hier gefahren ist, hat dann im Reellen gewonnen und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man beides miteinander kombinieren kann. Deshalb finde ich eine klasse Sache. Wir haben jetzt diesen Winter wieder 4 Rennen. Ich freue mich sehr drauf. 6.12., 20.12. und dann nochmal 2 im Februar. Schöne Winterüberbrückung, so auch ein bisschen Motorsport zu haben und coole Sache. Ja,
auf jeden Fall.
Und anfangs, wie gesagt, auch so, wo ich dachte, ja komm, das ist ein Spiel und ja, die fahren sich in die Kiste, dann drückst du Steuerung all entfernen, dann fängst du wieder bei Null an. ich habe manchmal das Gefühl, in der DNLS sind weniger Unfälle und weniger strittige Aktionen als in der echten NLS.
Ja, aber es ist deutlich, es ist nicht weniger komplex, auch so die Fahrzeuge vorzubereiten, einzustellen und so weiter. Ja. Da gibt es ja auch 1000 Stellschrauben. Also da ist nicht einfach, jeder hat irgendwie ein Auto und fährt, sondern das geht natürlich auch nach ganz, ganz klaren Vorgaben.
Ja. Ne? Und der Tim Heinemann zum Beispiel, der war ja vor 2, 3 Jahren ist der Meister geworden. Dann ist er in die DTM gekommen auch, ein Jahr DTM gefahren, bei Falken im Porsche gefahren. Und dann ist der letzten Winter, ist er wieder DNLS gefahren. Und da hat der dermaßen einen drüber bekommen. Und ist dann irgendwie, war dann 5 Sekunden langsamer als die schnellsten. Und dann hat er auch gesagt, was läuft denn hier? Was passiert hier? Ich kann doch nicht alles verlernt haben. Aber nee, die anderen sind einfach sukzessive immer Stück für Stück besser geworden, mhm, auch in Sachen Setup. Und es ist ja auch so, dass da nicht nur für die Fahrer, das ist auch die Ingenieure sind auch mit involviert. Bei AMG, die haben ja da wirklich auch ich sag mal, Semi-Werksteams in der DNLS laufen, wo die Ingenieure als Test auch mitarbeiten und dann halt die Woche über am Setup arbeiten, damit die auch verstehen, was passiert, wenn ich beim Fahrwerk das und das verändere, wenn ich die Spur verändere, wenn ich, was weiß ich, Flügel anders stelle, auch da arbeiten die mit. Und einfach auch als Training für die Ingenieure.
Ja,
sehr, sehr beeindruckend alles.
Da sieht man mal, wie nah die digitale Welt der Realität gekommen ist. Und wenn dann auch ein Veranstalter sagt, dann machen wir eben beides und haben was für Sommer und für Winter und können das alles kombinieren, verbinden, ist ja perfekt. Und damit sind wir beim Ausblick, nämlich mal auf die kommende Saison. Deiner Meinung nach, was erwartet uns so ganz allgemein nächstes Jahr? Jetzt nicht irgendwie, was gibt's großartig Neues, vielleicht kennst du schon das ein oder andere, aber generell, mit welchem Blick schaust du auf die Saison 26?
Jetzt gar nicht mal irgendwie so groß euphorisch, dass ich sage, wow, das wird der Hammer überhaupt. Nee, ich will einfach, dass es konstant gut weitergeht. Klar würde ich mir wünschen, dass die Starterzahlen in der NLS ein bisschen wieder nach oben gehen. Hab da auch ein bisschen die Hoffnung durch den eben angesprochenen Verstappen-Boom, dass da aus dem Ausland Teams, Sponsoren, Fahrer Interesse bekommen. Das ist das eine. Auch dadurch ein bisschen mehr Zuschauer vielleicht kommen. Gibt ja auch so eine VLN, wurde intern schon mal gesagt, ja, wir haben weniger Starter, aber wir haben deutlich mehr Zuschauer, das ist ja eben auch angesprochen, die verkaufen Einzelkarten. Und man sagt dann so, sagen wir mal, 50 bis 100 Zuschauer sind so viel wert von den Einnahmen, rein von den Einnahmen, wohlgemerkt, wie ein Starter. Das heißt, du hast 1000 Zuschauer mehr, kompensiert der so ungefähr 10 Starter, die wir weniger haben, rein nur von den Einnahmen. Natürlich, vom Prestige her wären 10 Starter mindestens genauso wichtig, die man mehr hätte, dass man vielleicht diese Durchschnittszahl, ich weiß nicht, wo wir lagen, irgendwie 113 übers Jahr gesehen, dass man die wieder auf vielleicht 125 bekommt, 10 mehr im Schnitt wäre schön. Hoffe ich einfach mal drauf durch diese Tatsache, was ich eben sagte, auch durch dieses Thema mit den neuen Technologien, AT-Treibstoffe. Ansonsten einfach soll weiter beständig weitergehen, hoffentlich keine schweren Unfälle, hoffentlich keine Wetterkapriolen wie so oft. Dann wäre ich schon mehr als zufrieden. Und ja, das ist so das. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, jetzt so noch gar nicht so viel mitbekommen, was es so an Planungen von Teams, von Fahrern, von sonst was gibt. Muss auch ehrlich sagen, so mit Saisonende habe ich dann, war noch eine Woche im Urlaub, habe mich so ein bisschen auch vom Motorsport auch so, ich will nicht sagen zurückgezogen, aber einfach mal so ein paar Wochen auch mal ruhen lassen.
Ja, ein bisschen
Hirnlüften. Bisschen um die Familie kümmern, ein bisschen andere Hobbys auch angehen, Fußball gucken. Jetzt im Winter geht wieder Skifahren, für mich das Wichtigste überhaupt, Skiurlaub und so die Dinge. Das ist das. Eine Sache, wo ich mich sehr drauf freue, die neu sein wird, das ist die DHLM, die Deutsche Historische Langstreckenmeisterschaft, wo ja das 1000-Kilometer-Rennen schon immer stattgefunden hat, wo das Klassikrennen im Rahmen, oder schon immer, seit drei, vier Jahre, 1000-Kilometer-Rennen, das Klassikrennen im Rahmen des 24-Stunden-Rennen und dann gibt es noch zwei weitere Rennen im Rahmen des 24-Stunden-Quali-Rennens. Und das Eifelrennen wird wieder neu gemacht im Juni, Juli irgendwann.
Ich habe den Termin jetzt da im Kopf, ja.
Also im Sommer irgendwie. Also auch schön 4 Rennen, die werden dann zusammengefügt als Meisterschaft. Ich weiß auch schon von dem einen oder anderen, der gesagt hat, die gehe ich an, die Serie. Da will ich mitfahren, da will ich um den Titel mitfahren.
Ja, die Liste soll schon gut voll
sein.
Und
das wird eine tolle Sache. Freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, dass ich auch als Kommentator dabei sein werde. Der Jörg Kennig hat schon mal gesagt, ja, wir zwei machen das. Haben also mehr oder minder schon so intern besprochen, Auch der Stefan Eckold von Seiten Youngtimer hatte das schon gesagt. Also wir haben noch keine Verträge gemacht oder nichts drüber gesprochen. Ich gehe mal von aus, dass es klappt. Wenn nicht, ist es auch jetzt nicht so tragisch. Dann stelle ich mich schön an die Strecke und gucke mir das schön von außen an.
Das ist doch prima.
Wäre auch mal nett. Irgendwie Sixpack Bier dabei, Metzgesfeld. Metzgesfeld war immer mein Lieblingsstreckenabschnitt. Setze ich mich mit dem Klappstuhl dahin. Aber wie gesagt, das wird eine Rennserie, da freue ich mich drauf, weil einfach auch das Schöne bei den Klassikrennen, jetzt so beim 1000-Kilometer-Rennen oder im Rahmen vom 24er, das sind die Autos, die haben nicht so ganz das perfekte Fahrwerk, nicht ganz die perfekten Reifen. Du siehst mal ein Auto mal rutschen.
Wenig
Aero. Siehst auch mal ein blockiertes Rad, weil halt teilweise noch keine ABS ist. Die müssen mit der Hand schalten und so weiter und so fort. Und das macht Laune und da freue ich mich richtig drauf.
Ja, muss ich sagen, freue ich mich auch sehr drauf. Zumal diese historische Langstreckenmeisterschaft ja jetzt noch nicht so ganz auf dem Schirm von vielen war. Es hat sich ja jetzt auch gegen Ende der Saison erst entwickelt. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, freue mich einfach drauf und habe, wie gesagt, schon gehört, die Starterzahlen oder Starterlisten sollen schon gut voll sein. Und sind wir ehrlich, wenn es in Richtung 2027 geht, also in Richtung 100 Jahre Nürburgring, was gibt es denn dann Besseres als eine blühende historische Meisterschaft? Genau. Ne?
Also das wenn ist du natürlich dann da in dem Jahr dann mit der Nummer 1 fahren darfst, weil du der erste Meister dieser Serie warst. Ja, also ich kenne einige, die da schon wirklich ernsthaft gesagt haben, da greifen wir richtig ein.
Sehr schön.
Und auch gute Fahrer, gute Teams, ja.
Das heißt, wir haben die Saison 2025 inklusive RCN, alles erfolgreich abgeschlossen. Wir sind jetzt gerade Mitte November, es sind jetzt keine Rennveranstaltungen mehr. Jetzt sind ja eher so die Nebenveranstaltungen, oder nicht Nebenveranstaltungen, aber eher so Indoor, das heißt in der Arena und so weiter, sind so ein paar Sachen. Aber der Motorsport ist erstmal vorbei und wir freuen uns auf die Saison 2026 im Gesamten. Und deswegen nach dem zweiten Teil jetzt auch sage ich dir, lieber Olli, ganz, ganz herzlich Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast,
sehr gerne,
hier mit mir einen kleinen Saisonrückblick zu machen. Und ich bin sehr gespannt, was die nächste Saison bringt. Sag dir danke und wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr im März zum ersten Lauf der NLS wieder am wunderschönen Nürburgring.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bleib gesund.